SWR aktuell, Mondial.
Hallo und herzlich willkommen zu SWR aktuell Mondial. Ich bin Susanne Babila.
Und ich bin Leonore Kratz. Und in unserem Podcast sprechen wir als Journalistin mit Menschen, die unsere Gesellschaft bunter und vielfältiger machen.
Ja, und heute Abend beginnt Yom Kippur, der wichtigste jüdische Feiertag. Und dieser Tag ist auch heute unser Thema.
Genau, wir wollen über Yom Kippur sprechen, aber wir wollen auch über das Attentat auf die Synagoge in Halle sprechen, das vor 2 Jahren nämlich gerade an Yom Kippur stattgefunden hat.
Ja, und das war am 9. Oktober 2019, als ein Rechtsextremer versucht hat, in die Synagoge in Halle einzudringen und die Menschen, die dort gebetet haben, zu töten. Er scheiterte zwar an der massiven Eingangstür aus Holz, für die Menschen natürlich, dort war es ein Trauma. Und wir hören jetzt einen Augenzeugen, der damals in der Synagoge war.
Das war natürlich eine Panik, aber trotzdem, alle verstanden nicht, was los war. Wir hatten noch Menschen, die um die 90 Jahre alt sind, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die geflohen sind aus Sowjetunion und so weiter. Und die waren auch da zum Gebet. Insgesamt waren es um die 50, also 60 Personen circa, 50, 60 Personen. Ich habe gesagt, alle evakuieren, alle nach hinten sofort. Und alle verstanden nicht, alle guckten so auf mich, manche nochmal so lächelnd so unumständlich. Ich sagte so, nein, sofort, rennt. Und man bekam Panik und ich schrie dann, bringt die Barrikaden, also bringt Stühle, wir berieten die Türen von drinnen. Also es war sozusagen, wir dachten schon, der kommt jetzt rein. Das war so, die Zeit ist irgendwie stehen geblieben.
Das war ein Augenzeuge, der zu diesem Zeitpunkt in der Synagoge war. Und auch die Sozialwissenschaftlerin Anastasia Pletuchina war damals vor 2 Jahren in der Synagoge in Halle. Sie ist eine der Überlebenden und wir freuen uns wirklich sehr, dass sie heute unser Gast ist bei uns in SWR aktuell Mondial. Hallo.
Hallo.
Hallo Anastasia, schön, dass du uns aus Berlin zugeschaltet bist. Dürfen wir duzen?
Sehr gerne.
Super.
Wie geht es dir denn eigentlich dabei? Also heute Abend beginnt ja Yom Kippur und da kommen die Erinnerungen dann ja bestimmt auch ganz besonders wieder hoch.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein zweiter Geburtstag für mich und auch für meinen Mann Valentin. Wir sind letztes Jahr dann an diesem Tag in unsere Heimatgemeinde in Lübeck gefahren, wo mein Mann und ich beide unsere Familien haben, um den ersten Jahrestag im Kreise unserer Familie zu verbringen und auch in einem für uns sogenannten Safe Space. Das brauchen wir sogar mehr als an allen anderen Feiertagen. Und heute werden wir auch den Tag auch in Lübeck begehen und auch morgen werden wir da sein.
Das heißt, es ist noch sehr, sehr, sehr stark in eurem Leben verankert, oder?
Absolut. Es vergehen relativ wenige Tage, wo das überhaupt nicht zum Thema wird. Natürlich hat uns der Alltag bereits eingeholt und gerade durch den Prozess konnten wir auch für uns sehr viele Fragen beantwortet bekommen. Aber es sind auch neue entstanden während des Prozesses gegen den Attentäter. Und ja, das ist jetzt für immer in unserem Leben präsent auf unterschiedliche Art und Weise. Und der höchste Gerichtstag, also es wird ja auch als Versöhnungstag genannt, aber ich nenne den Tag als Tag des höchsten Gerichts und Tag der Sühne. Das ist ja nochmal was anderes als Versöhnungstag. Also Versöhnungstag hat auch eine, in meinen Ohren, eine sehr christliche Konnotation. Ich denke, für mich ist es ein noch härterer Tag. Also es ist tatsächlich ein Tag des Gerichts, wo wir beten dafür, dass uns im nächsten Jahr das Leben geschenkt wird, dass unsere Sünden im vergangenen Jahr verziehen werden und dass wir, dass die Einträge in das Buch des Lebens versiegelt werden. Deswegen ist es eigentlich für mich ein ganz besonderer Tag, an dem ich immer wieder über das vergangene Jahr reflektiere, auch über das vergangene Leben und mir auch überlege, was kann ich wirklich anders machen im kommenden Jahr. Jetzt auch noch verbunden mit dem, wie ich schon sagte, zweiten Geburtstag, hat das noch eine viel größere Bedeutung.
Anastasia, genau, wir sprechen darüber noch weiter, über das Attentat und über Yom Kippur. Aber bevor wir das tun, wollen wir dich ja auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Und wir haben deshalb ein paar Fragen oder Sätze vorbereitet, die du kurz beantwortest. oder vervollständigst. Ist es okay? Ich fange mal an.
Ich bin gespannt.
Yom Kippur riecht für mich nach?
Wow, das ist eine sehr ungewöhnliche Frage, weil tatsächlich, wenn ich an alle anderen Feiertage denke, dann kommt mir sofort das typische Essen an dem Tag in den Sinn, und an Yom Kippur fasten wir. Deswegen verbinde ich damit keine besonderen Gerüche, die mit dem Essen verbunden sind. Und das ist eine sehr gute Frage.
Anastasia, du sagst ja, du bist modern orthodox, du lebst modern orthodox. Der Unterschied zu orthodox, also der Unterschied zwischen modern orthodox und orthodox ist?
Ich denke, es geht dabei nicht um Unterscheidung, sondern um eine Spezifizierung. Also es geht darum, dass ich mich auf dem Strahl der jüdischen Praxis als modern orthodoxe Frau verorte, weil ich mich an bestimmte Aspekte der Halacha, des jüdischen Gesetzes, strenger und an andere vielleicht weniger streng halte als viele anderen. Ich glaube, viele benutzen diesen Begriff, der ist auch relativ umstritten. Viele verwenden diesen Begriff gerade, um zu signalisieren, dass das alltägliche, sogenannte weltliche Leben für mich genauso wichtig ist wie das religiöse jüdische Leben und dass ich diese beiden miteinander sehr eng verflechte und der Meinung bin, dass die beiden sich bereichern. Und so das kommuniziere ich eben durch diese Wortkombination modern orthodox. Aber so ganz, ganz praktisch gesehen gibt es keinen Unterschied.
Anastasia, du bist ja mit 12 Jahren aus Moskau nach Deutschland gekommen, mit deiner Familie eingewandert. Wenn ich dich frage, meine Heimat ist, was würdest du antworten?
Meine Heimat ist da, wo meine Familie ist. Und die ist an sehr vielen Orten. Also ich habe mich natürlich viel diese Frage selbst gefragt. Was ist die Heimat überhaupt? Was ist das für ein Begriff Heimat? Und er wird in letzter Zeit auf sehr unterschiedliche Art und Weise verwendet. Und ich denke, also ich bin jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, dass ich mich in einem abstrakten Ort heimisch fühle. Also wenn ich an das Wort Zuhause denke, dann denke ich schon an meine Kindheitserinnerung in Lübeck in erster Linie. Ich habe das Gefühl, dass mich die Stadt auch sehr stark geprägt hat. Ich bin dort als Jugendliche aufgewachsen oder beziehungsweise als Jugendliche nach Lübeck gekommen und habe da die prägendsten Jahre meines Lebens verbracht. Aber jetzt allmählich wird auch Berlin zu meiner Heimat. Aber auch Moskau hat für mich eine sehr starke emotionale Komponente, weil ich auch weiterhin Familie dort habe. Deswegen ist es schwer zu sagen, was ist die Heimat?
Muss man ja auch zum Glück gar nicht. Du lebst jetzt in Berlin, du hast es gerade schon angesprochen. Hast du da einen Lieblingsort?
Ja, vielleicht auch gerade durch die Pandemie ist mir mein Stadtteil sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich wohne in Charlottenburg-Wilmersdorf. Und auch gerade als die Stadt so leer war leider, habe ich auch sie ganz anders erlebt und auch entdeckt. Und ja doch, ich bin sehr glücklich in diesem Stadtteil. Und Schöneberg mag ich auch sehr gerne als Stadtteil.
Wir haben ja schon gesagt, heute Abend beginnt Yom Kippur, und an Yom Kippur vor 2 Jahren, da warst du in der Synagoge, in die ein rechtsextremer Attentäter versucht hat einzudringen. Wir haben bei uns in SWR3 mal eine der ersten Nachrichten rausgesucht, die damals an dem Tag gelaufen sind.
Nach den Schüssen in Halle in Sachsen-Anhalt ermittelt inzwischen die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ein Sprecher erklärte, sie hätten sich wegen der besonderen Bedeutung des Falls dazu entschieden. Es gehe um die innere Sicherheit Deutschlands. Bei Schüssen sind 2 Menschen getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Genaue Zahlen gibt es noch nicht. Ziel war offenbar eine jüdische Synagoge. Dort wurde Yom Kippur gefeiert, der höchste jüdische Feiertag.
Anastasia, wenn du das hörst, wie fühlst du dich? Was überwiegt da bei dir, Trauer oder Wut?
Wow, Trauer oder Wut. Spontan würde ich sagen, weder noch. Ich spüre immer wieder eine sehr große Aufregung, die ich aber auch als solche erstmal stehen lassen würde. Also es kommt auch natürlich auf den Kontext an. Jetzt wird sehr viel weiterhin darüber gesprochen, was an dem Tag sich ereignete, aber es ist ja nicht nur das, was am 9. Oktober vorgefallen ist. Erstens gab es auch weitere rechtsextreme Übergriffe und auch Anschläge und auch nicht zu vergessen der Anschlag in Hanau. Und es wird jetzt zum Glück vermehrt immer von der Kontinuität der rechten Gewalt gesprochen und quasi in einem Satz immer der Mord von Lübcke, Halle und Hanau in einen Satz gefasst und damit sozusagen die Meilensteine der rechten Gewalt genannt. Und ich denke da immer, es regt mich alles sehr auf und wühlt mich sehr auf, gerade weil ich denke, was machen wir damit eigentlich als Gesellschaft? Mhm. Und gerade nach dem Prozess stelle ich mir diese Frage noch viel intensiver. Der Prozess in Magdeburg gegen den Attentäter in Halle hat auch gezeigt, zu was unsere Gesellschaft bereit ist, zu was sie nicht bereit ist. Worüber sprechen wir gerne? Was möchten wir am besten verdrängen? Und es ist sehr schmerzhaft, das irgendwie anzusprechen, auch Fehler zu bekennen, darüber zu reflektieren, was ist eigentlich schiefgelaufen. Und da kann ich vielleicht sowohl von persönlichen sprechen, dass ich das Gefühl habe, dass viele Berührungsängste hatten, auch vieles zuzulassen. Zum Beispiel haben Sie jetzt von der Tür gesprochen, die beschädigt worden ist. Und es gab eine Zeit lang eine besondere Aufmerksamkeit dieser Tür gegenüber. Und das war für mich immer so das Gefühl, dass das irgendwie die Möglichkeit ist, auszublenden, dass hinter dieser Tür 50, 52, 60 hilflose Menschen da waren, die eigentlich nur zum Gebet gekommen sind. Und es eigentlich ein Wunder war, dass erstens diese doch nicht sehr starke Tür nicht nachgegeben hat und dass andere Szenarios nicht eingetreten sind, wie zum Beispiel, dass der Attentäter über die Mauer gesprungen ist, was auch super einfach wäre. Und dass es einfach nicht dazu gekommen ist, dass Menschen in der Synagoge umgebracht worden sind. Und ich habe immer das Gefühl, dass es sehr schwierig ist, offen darüber zu reden in unserer Gesellschaft, dass auch zum Beispiel die anderen Menschen, die betroffen waren, weil der Attentäter ein Rassist ist und weil er sie aus rassistischen Gründen angegriffen hat. So ungefähr, naja, die Juden habe ich nicht gekriegt, aber dafür habe ich die. Und dann können wir aufzählen, was in seinem Kopf vorgefallen ist, dass er einen Imbiss angegriffen hat, wo aus seiner Perspektive in Anführungsstrichen die Türken gearbeitet haben. Also unsere Gesellschaft kann sich jetzt nicht mehr wirklich abwenden, davon über sehr viele Sachen zu reflektieren und auch offen anzusprechen und nicht irgendwie zu versuchen, wegzurationalisieren und zu sagen, wir tragen da keine Verantwortung oder wir möchten nicht darüber sprechen. Das ist alles jetzt auf dem Tisch und da soll es auch schön bleiben, meiner Meinung nach, weil nur so können wir als Gesellschaft wachsen. Und das ist ja auch genau diese Frage nach der Reflexion an Yom Kippur. Also was haben wir denn wirklich gemacht im vergangenen Jahr, was uns und unsere Gesellschaft besser gemacht hat? Mhm. Und was können wir noch weitermachen oder vielleicht was können wir anders machen, damit wir uns von diesem Pfad nicht abwenden, sondern auch weiter diesen Verbesserungsprozess vorantreiben. Und da sehe ich, dass im vergangenen Jahr während des Prozesses sehr viel gelaufen ist und es gibt verschiedene Stimmen diesbezüglich. Einige sind unzufrieden mit dem, wie das ausgegangen ist. Auch einige Betroffene hatten das Gefühl, dass sie, und auch nicht nur das Gefühl, sondern auch rechtlich nicht die Gerechtigkeit erfahren, die sie sich vielleicht gewünscht hätten und auch die ein gesunder, normaler Menschenverstand in dieser Situation sich wünschen würde. Und trotzdem denke ich, dass an vielen Stellen auch die Justiz und die Rechtsprechung mit Fragen konfrontiert wurde, die nicht rein rechtlich beantwortet werden konnten, sondern auch rein menschlich beantwortet werden mussten. Also eben diese Frage, ist es eine Sachbeschädigung der Tür oder ist es ein versuchter Mord an Menschen? Damit ging es ja quasi los, zu sagen, okay, wer steht denn eigentlich im Zentrum? Die Menschen oder unser Versuch, so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Welche Rolle spielt die Polizei? Gibt es eine Möglichkeit, dort noch Sachen zu reflektieren, vielleicht auch durch interne Schulungen, vielleicht auch Sensibilität für Rassismus und Antisemitismus auch nochmal zu steigern? Welche faktischen, konkreten Verbesserungsvorschläge können die Betroffenen da mitgeben, etc.? Und wie offen demgegenüber sind die Strukturen?
Anastasia, das ist ja quasi schon die Aufarbeitung. Was kann man tun? Aber wie geht es dir jetzt? Also ich meine, das ist ja ein Trauma und ich weiß nicht, also wenn man sich nur ansatzweise versucht, da reinzuversetzen. Also ich hätte jedes Mal Angst, wenn ich jetzt in eine Synagoge gehe, dass wieder so etwas Schreckliches passieren könnte. Wie geht es dir da?
Also es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage und auch berechtigte Sorge. Und also durchaus ging es vielen Menschen, die selbst nicht in Halle waren, ähnlich, die gesagt haben, ja, ich möchte jetzt erstmal nicht in die Synagoge gehen, weil die Gefahr zu groß ist. Mir persönlich geht es nicht so. Ich bin eine Praktikerin. Ich bin Sozialpädagogin vom Hause aus und jetzt auch Soziologin über die Jahre geworden. Und für mich sind das immer gar nicht so abstrakte Fragen. Natürlich habe ich als Person sämtliche Therapiestunden jetzt hinter mir nach dem Attentat. Und es war ein langer Weg, das überhaupt irgendwie zu erfassen, was dort passiert ist und auch emotional einzuordnen und auch die emotionalen und physischen Hürden zu überwinden. Ja, wie gesagt, den Alltag wiederzufinden, gerade auch während des Prozesses, hatte ich das Gefühl, dass für mich das auch ein sehr emotionaler Prozess war und ich mich streckenweise einfach nicht gut gefühlt habe, auch den Attentäter im Gerichtssaal in Person zu sehen und auch nachdem alles quasi vorbei war und sein Urteil ausgesprochen wurde, hat er eine Mappe, also ein Hefter, nach meinem Mann geworfen, der ihm einfach direkt gegenüber saß. Und das hat mich natürlich total zurückgeworfen in diese emotionale Auflösung und aber auch das Verständnis davon, dass er das einfach absolut nicht bereut und wieder machen würde. Und das war sehr schwierig, mich danach zu beruhigen, muss ich ehrlich sagen. Und dennoch denke ich, auch ganz im Sinne der jüdischen Tradition, was machen wir damit? Judentum ist eine sehr praktische und sehr handlungsorientierte Religion. Und deswegen, hier besteht kein Widerspruch in dem, dass ich zwar persönlich und aber auch in der Gemeinschaft das, was vorgefallen ist, aufarbeite und gleichzeitig überlege, wie betten wir das ein in das, was wir alltäglich machen und wo führt es uns hin und was können wir machen?
Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den jüdischen Glauben und gerade auch diesen Feiertag Yom Kippur da zur Sprache zu bringen. Wir würden jetzt gerne mal so ein bisschen erfahren, was wird da eigentlich gefeiert? Und wir haben das Michael Kaschny von der jüdischen Gemeinde in Stuttgart gefragt.
Da ist man am Abend und dann fastet man den ganzen Tag bis zum nächsten Tag am Abend. Und an dem Tag betet man sehr viel und dann gibt es am Ausgang von Yom Kippur wieder Essen. Alles, was Juden feiern, ist immer verbunden mit Essen.
Ich mag den Oton ganz arg. Und Anastasia, du sagst ja, du bist modern orthodox. Das heißt, du wirst an Yom Kippur sicherlich auch fasten, gell?
Auf jeden Fall.
Und hältst du dich denn dann auch an andere religiöse Regeln, die es zu Yom Kippur gibt, wie zum Beispiel, dass man keinen Schmuck trägt oder kein Parfüm benutzt, keinen Sex hat an dem Tag?
Ja, auf jeden Fall. Also ich halte mich auf jeden Fall an all diese Aspekte und ich schminke mich an diesem Tag auch nicht. Und es besteht die Tradition, auch weiße Kleider zu tragen, um das Gefühl zu haben, dass wir an dem Tag wie die Engel sind, ganz leicht und auch ganz unbeschwert von Alltäglichen. Und das werde ich auch tun. Auf jeden Fall was Weißes tragen. Schön. Und keine Lederschuhe. Auch wichtig.
Schöne Vorstellung. Ja. Sag mal, wenn ihr feiert, das ist ja auch gerade noch mal rausgekommen, hat ja auch Herr Kaschny gesagt, danach wird gefeiert, da wird gut gegessen. Machst du das dann im Kreis der Familie? Sind deine Eltern überhaupt religiös?
Meine Eltern sind nicht religiös. Ich komme auch aus einer Familie mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Und wir feiern aber trotzdem alle zusammen. Mein Vater ist nicht jüdisch und nichtsdestotrotz macht er dann auch bei dem Feiern danach, nach dem Yom Kippur, also beim Fastenbrechen, wie wir es nennen, auch mit. Und natürlich auch dadurch, dass das auch für uns Yom Kippur auch persönlich in der Familie ein besonderer Tag jetzt auch geworden ist durch den Anschlag, umso mehr.
Du bist ja in Moskau aufgewachsen und hast dort gelebt, bis du 12 Jahre alt warst. Hast du denn dort eigentlich noch Verwandte und habt ihr früher in Moskau auch schon Yom Kippur feiern können?
Meine Familie ist in der ehemaligen Sowjetunion und dann auch später in Russland nicht religiös gewesen. Viele Traditionen wurden quasi geheim gehalten. Und auch so geheim, dass von vielen nicht mal mein Großvater wusste, dass das jüdische Tradition war, beziehungsweise auch meine Mutter nicht. Also quasi die jüdische Familienseite hat dann einfach mal komische Familientraditionen gehabt, die sonst in der Umgebung keiner hatte. Und ich wusste bis zu meinem 12. Lebensjahr nicht, dass wir jüdisch sind. Ich wusste nur, dass wir nicht christlich sind. Und das war für mich okay. Und als wir dann nach Deutschland einwandern sollten, so ungefähr eine Woche davor, habe ich davon erfahren, dass wir umziehen. Und ich hatte gefragt, warum. Und ich war 12 und mein Großvater hat mir gesagt, dass wir nach Deutschland gehen, weil wir jüdisch sind. Und das habe ich erstmal gar nicht verstanden, was das bedeutet und wie das zusammenhängt. Und dann hat er fortgesetzt, indem er gesagt hat, es gab eine Zeit, in der die jüdischen Gemeinden ausgemerzt wurden wegen des Antisemitismus in Deutschland. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass es den Holocaust gab und dass die Nazis explizit die Juden verfolgt haben, weil es diesen Narrativ in Russland Anfang der 90er Jahre so nicht gab. Und so habe ich zwei Sachen erfahren. Erstens, dass wir jüdisch sind und zweitens, dass wir in ein Land fahren, in dem das jüdische Leben fast ausgemerzt wurde. Und das hat mich sehr verwundert, warum wir das dann machen. Und dann hat mein Großvater zu mir, wie zu einem Kind, was ich auch zu dem Zeitpunkt war, gesagt, ja, weil wir Hitler nicht gewinnen lassen können. Wir können es nicht zulassen, dass sein Plan sich realisiert und keine Juden in Deutschland leben. Und deswegen fahren wir nach Deutschland, um dort die jüdische Gemeinschaft aufzubauen. Und das war für mich eine Mission. Und dem bin ich auch sehr treu geblieben. Und auch mein Großvater, der nicht religiöser Mann war, hatte angefangen, dann nach seiner Ankunft in Lübeck jede Woche, zweimal die Woche, also am Freitagabend und am Samstagmorgen in die Synagoge zu gehen, bis zu seinem 89. Lebensjahr, als er dann verstorben ist. Und das heißt, 20 Jahre ist er wirklich jede Woche in die Synagoge gegangen, ohne dass es für ihn davor möglich war und auch wichtig war. Und ich habe ihn gefragt, ich musste einen Artikel schreiben und ich wollte auch so diesen Aspekt meiner Familiengeschichte reflektieren und habe ihn dann auch gefragt, warum hat sich das verändert? Und er sagte, weil ich mich in Deutschland frei gefühlt habe, weil ich in der ehemaligen Sowjetunion nicht die Möglichkeit hatte, ich war immer stolzer Jude, ich habe immer Antisemitismus deswegen erleben müssen. Und hier habe ich das Gefühl, ich bin frei, das auszuleben, die jüdische Tradition, die jüdische Religion und auch darüber zu lernen. Und es hat sich dann so ergeben, dass durch mich sowohl mein Großvater als auch meine Mutter die Religion und die Schönheit der Religion des Judentums erlernt haben und wiedergewonnen haben. Und der absolute Höhepunkt war unsere Hochzeit, die unter dem Baldachin stattgefunden hat, unter der Chuppa. Und das war ein Tag, an dem mein Großvater nicht aufhören konnte zu weinen, als starker Mann, der natürlich keine Tränen vergießen darf. Und er konnte einfach den ganzen Tag nicht aufhören zu weinen, weil das die ultimative und der absolute Höhepunkt der Freiheit war, die er als Jude in seinem Leben erlebt hat.
Wahnsinn. Es ist sehr berührend, was du erzählst. Du erzählst es auch sehr, sehr schön. Und es klingt wirklich so, dass für deinen Großvater hier nochmal eine ganz neue Zeit auch dann begonnen hat. Du warst 12 Jahre alt, als ihr in den 90ern nach Deutschland gekommen seid. War denn der Anfang schwer für dich oder erinnerst du dich? Wie war das in der Schule zum Beispiel?
Also es ist ganz witzig. Ich habe jetzt auch in vergangenen Tagen einen Spaziergang durch Lübeck gemacht und habe noch an sehr viele Aspekte aus meiner Kindheit nachgedacht. Und ich erinnere mich daran, dass das für mich wie ein Abenteuer war. Wie ich schon sagte, das ist für mich eine Mission gewesen, das jüdische Leben aufzubauen und auch irgendwie einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Und natürlich war das alles nicht nur rosig und ich war auch eine Zeit lang eine Exotin in der Klasse. Nicht nur, weil ich jüdisch bin, sondern auch, weil ich einen russischsprachigen Hintergrund habe und weil ich auch zum Teil Russin bin. Und deswegen war das natürlich nicht immer super einfach. Und auch kann ich, glaube ich, zurückblicken auf eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in der Schule. Ich hatte immer offen mein Judentum gezeigt und ich halte auch, seit ich ein Kind bin, die Gesetze der Kaschrut. Das heißt, ich esse bestimmte Sachen nicht, wie zum Beispiel Schweinefleisch oder Meeresfrüchte. Und es ist natürlich immer ein Thema, gerade bei Geburtstagen, bei Einladungen und auch unter Kindern ist es immer ein großes Thema. Und ich erinnere mich, wie witzig das immer war, als die Mütter, meine Freundinnen, mich angerufen haben und dann erstmal mit mir das Menü abklären mussten, was sie denn alles auftischen dürfen, beziehungsweise ob sie für mich was Besonderes kochen. Und das habe ich als große Liebe empfunden und fand das toll, dass die Menschen dann das nicht übergangen haben, sondern da einfach gefragt haben, ja, wie können wir das denn so machen, dass du dabei sein kannst? Mhm. Immer diese Offenheit in meiner persönlichen Biografie erfahren. Und leider ist es nicht immer so, aber bei mir war das so und ich bin sehr dankbar darüber.
Also ein tolerantes, ein offenes Umfeld. Antisemitismus hast du selbst als Schülerin nicht erlebt?
Mit dem Antisemitismus erleben ist es immer so eine Sache. Also ich wurde persönlich als Jüdin, wenn Menschen wussten, dass ich jüdisch bin, nicht körperlich oder verbal angegriffen. Und trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich keinen Antisemitismus erlebt habe, weil die Synagoge und die Gemeinde in Lübeck wurde mehrfach angegriffen. Auch als ich das Jugendzentrum in Lübeck nach der Schule im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahr geleitet habe, die Kinder, die da rausgegangen sind, wurden schon angefahren und gefragt, bist du Jude oder was? Und das war jetzt nicht im Sinne des Dialogs gemeint, sondern das war dann schon wirklich eine ziemlich gefährliche Situation. Das heißt, ich habe in meinem Umfeld leider immer Antisemitismus erlebt und auch als Studierende später in Hamburg gab es auch immer schwierige Situationen, wo ich anti-israelischen Antisemitismus erlebt habe. Also eben als Antisemitismus, der als sogenannte legitime Israel-Kritik getarnt wird, wo es aber dann nicht um die wirkliche politische Lage geht, sondern um den Versuch, den Staat Israels zu delegitimieren. Und das habe ich ständig erlebt. Und ich glaube, dass mich das nur motiviert hat, da eine Sprache dafür zu finden, um zu artikulieren, warum das schwierig ist und warum das antisemitisch ist und warum das nicht korrekt ist. Und damit habe ich persönlich eine gute Erfahrung gemacht, dass ich auch viele Menschen, die das so ein bisschen unreflektiert von sich geben, weil es modisch ist, weil sie damit auch eine Zugehörigkeit zu bestimmten Kreisen und auch intellektuellen Kreisen bekennen möchten, zum Nachdenken gebracht habe und dazu gebracht habe, dass sie das nicht mehr so von sich geben, sondern auch differenzierter mit diesem Gedanken gut umgehen und dann auch sich kein alltäglichen Antisemitismus mehr erlauben.
Hast du denn als junge Jüdin auch Wünsche für die Zukunft? Hast du eine Hoffnung oder eine Vision für jüdisches Leben in Deutschland?
Ich habe erstmal grundsätzlich eine Vision für unsere Gesellschaft in Deutschland, dass wir offener und dass wir auch empathischer durch unseren Alltag schreiten. Also, dass wir nicht wegschauen, wenn jemand in Not ist. Also bei ganz kleinen Sachen angefangen, dass wir versuchen, einen Weg zu finden, zu helfen, als einen Weg zu finden, sich davon zu schleichen und dass wir uns auf die anderen einfach einlassen. Und sich nicht verschließen und auch nach Möglichkeiten sowohl individuell, aber auch strukturell suchen, für eine andere Person zu sein als irgendwie dagegen. Das Grundlegende ist, dass wir als Menschen uns erstmal gegenseitig auch als Personen und Menschen mit Gefühlen betrachten.
Liebe Anastasia, das ist ja ein wunderbares Schlusswort. Mehr Empathie füreinander zu empfinden. Und wir hätten ja noch über so viel mehr mit dir reden können. Es war super spannend, ja, und super schön. Danke, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke auch fürs Zuhören. Den Podcast, den kann man in voller Länge nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Und dort könnt ihr uns auch gerne abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Ich bin Leonore Kratz.
Und ich bin Susanne Babila. Tschüss.